Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über NGL bei Instagram und über telonym.me/flüsterfragen oder als Direct Message, Brieftaube, was auch immer. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule. Guten Morgen.
Hallo, ja, es ist wirklich mal morgen. Achso, wir nehmen eigentlich häufig morgens auf, fällt mir auf.
Ja, und für alle anderen, die es nicht am Morgen hören, huhu.
Hallo.
Schön, dass wir uns wieder hören und sehen und sprechen.
Ja.
Ihr habt wieder fleißig Fragen eingesendet.
Ja, allerdings.
Das freut uns
sehr. Hört nicht auf damit, macht einfach weiter.
Niemals. Ich habe heute Morgen, habe ich nämlich auch schon ein Reel gesehen, ich glaube es war extra drei, wo jemand gesagt hat, diese Person irgendwie, ich habe jetzt diesen Namen, ist auch egal, diese Person hat keinen Podcast und dann halt so von Podcaster
in
so Reaktion, oh mein Gott, wie kommuniziert diese Person überhaupt? Wie kann das nur sein?
Ah, herrlich. Ja, das geht gar nicht.
Wir hatten neulich vierjähriges Podcast-Jubiläum.
Du und ich?
Ja, Anfang September.
Natürlich, das wusste ich. Wie romantisch war denn das bitte? Total.
Das war toll, oder? Da haben wir uns gegenseitig einen Kuchen gebacken. Scherz.
Hatten einen schönen Ausflug mit Massagen und so. Ach, das war super. Bisschen Bibellesen dabei.
Genau, also uns gibt es seit 4 Jahren mit längeren, kürzeren Sommerpausen. Ja. Und das nur, weil ihr so fleißig Fragen schickt und wir uns sehr gerne darüber unterhalten.
Ja.
Toll.
Das ist sehr schön. Wir steigen aber gleich mal ein,
ich
oder?
Ich wollte gerade sagen, apropos Frage. Telonym hat auch wieder Fragen gestellt. Ganz von alleine per KI generiert. Und die Einstiegsfrage, die ich mitgebracht habe, Elske, die lautet heute so. Erinnerst du dich an deine Träume, wenn du aufwachst?
Ja. Also nicht immer, ist ja so. Mhm. Aber grundsätzlich, wie heißt denn das? Wie heißt das nochmal? Heißt das luzides Träumen? Auch, dass man die Träume steuern kann?
Ja.
Das kann ich zum Beispiel auch.
Ich auch.
Das ist so gut, ne? Ich liebe das.
Ich hasse das.
Ich finde das voll gut, weil dann passieren keine Dinge. Also, weil selbst wenn ich einen Albtraum habe und du bist ja nicht von vornherein bewusst.
Genau.
Aber es kommt ja irgendwann so ein Punkt des Bewusstseins. Also, bei mir ist das so im Träumen. Und dann kann ich den Traum halt verändern. Und dann passiert mir nichts. Dann wird der Albtraum nicht zu einem Albtraum oder bleibt kein Albtraum.
Ah, okay. Bei
mir also auch dieser Moment von, ich wache auf, weil der Albtraum so schlimm ist. Dann bin ich ja im Bewusstsein und ich kann aber dann, wenn ich wieder einschlafe, anknüpfen an den Traum und kann ihn umsteuern. I love it.
Und das ist bei mir ähnlich, aber nicht in diesem Positiven.
Hm.
Sondern ich nehme wahr, ich bin in diesem Traum. Und versuche dann aktiv durch mein Bewusstsein, und ich bin mir ja bewusst, dass ich das irgendwie steuern kann, und versuche dann rauszukommen, und ich komme aber nicht raus.
Ah, okay.
Und dann,
nee, ich habe total 100%igen Einfluss auf den Traum.
Ja, und das ist, also, ich will dann raus und bin auf dieser Bewusstseinsebene und scheitere aber daran. Auch, was ich dann sehr oft habe, ist so dieses, ich möchte raus, weil es so furchtbar ist, aber ich komme nicht raus. Und wenn man dann aufwacht, also ich habe dieses luzide Träumen vor allem auch dann, wenn ich morgens nochmal einschlafe.
Mhm.
Wenn man irgendwie so um 7 und man ist aber sehr spät ins Bett gegangen und ich dann nochmal so 2 Stunden wegdämmere.
Wenn ich dann nochmal so 2 Stunden wegdämmere, ist auch schön.
Und das ist dann eine komplett andere Ebene und dann kommt man da nicht raus und deswegen verbinde ich.
Weil du aus dem Traum insgesamt, du kannst nicht aufhören zu träumen.
Ich kann nicht aufhören zu träumen.
Aber eigentlich, wenn dir bewusst ist, dass es ein Traum ist, ist es ja eher halb so schlimm. Stell dir mal vor, du wüsstest nicht, dass es ein Traum ist und hältst es für Realität.
Ja, aber es ist so
schlimm. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber es ist so schlimm. Ich will da weg.
Okay.
Und komme aber nicht. Ich bin gefangen da drinne. Es ist
krass, das hört sich ja schon fast wie so eine Paralyse an, wie so ein luzider Traum.
Ja, deswegen, ich finde das krass, wie viel Einfluss man dann da hat.
Ja.
Aber auch, ich finde das immer sehr anstrengend für meinen Körper, weil wenn ich das hatte, dann ist der ganze Tag eigentlich für mich gelaufen.
Dann brauchst du erstmal 3 Wochen Urlaub und eine Reha, ne?
Mindestens. Nee, ja. Aber das ist, weil mich das dann so angestrengt im Kopf und der Körper und ja. Das war dann einfach nicht erholsam, sondern das Gegenteil und ja.
Okay, ich liebe das. Ich habe auch mal, als ich so, ich kann das, seit ich ein Kind bin, und ich habe auch mal tatsächlich über mehrere Monate lang einen Traum erlebt sozusagen. Also der hat immer angeschlossen. Das war eine Welt, in der ich sozusagen war, und es ging immer weiter. Das war so eine richtig lebendige Traumerinnerung aus meiner Kindheit, sage ich mal so. Ich würde sagen so um 10 herum. Mhm.
Ja, das ist auch da wieder bei mir sehr negativ. Ich gehe immer zurück in das gleiche Szenario.
Okay, also es ist echt eher so dann,
und dann
was wo man eine Content-Warnung vorher bräuchte.
Ja. Und also, und dann weiß ich auch, ich bin wieder in diesem Szenario und ich weiß auch, es geht wieder nicht gut aus.
Mhm. Ah, beschissen.
Ja. Naja, Flüsterfragen, euer Traumpodcast.
Wie ist das bei, genau, wie ist das bei euch so? Habt ihr auch solche Träume? Könnt ihr das steuern oder erinnert ihr euch einfach gar nicht?
Es gibt
mal was rein.
Es gibt echt Menschen, die nicht wissen, was sie träumen. Das finde ich,
find
ich auch cool. Also spannend auf eine Art.
Gut. Okay, wir gehen weiter, oder?
Wir gehen weiter in unsere Folge mit einer Frage, die nicht weniger brisant ist als unsere Träume. Die schönsten und die schlimmsten. Elske, die Frage, die wir über NGL bekommen haben, lautet heute so. Ist Kirche noch eine Frage des Glaubens oder mehr eine Frage der Routine und des Bestandes? Höre ich da etwa eine Frage hinter dieser Frage?
Meinst du sowas Kritisches?
Ja, in Form von, ist also das, was ich zuerst gedacht habe bei der Frage so, ja, ist das jetzt die Frage, ob Kirche überhaupt noch relevant ist?
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was wo ich zuerst angedockt habe. Wie ist bei dir?
Also ich, genau, ist so die Relevanz von Kirche, meinetwegen. Aber auch für mich so die Frage, wie haben sich vielleicht in Kirche Dinge verfestigt, die eigentlich mit Kirche oder Christlichem relativ wenig zu tun haben.
Genau, ich weiß nicht, ob also, wir das nochmal extra sagen müssen, wir reden ja immer nur von evangelischer Kirche.
Ich rede von hannoverscher Landeskirche. Alles andere, ey, I don't know, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Strukturen in anderen Landeskirchen tatsächlich sind. Ich weiß nicht, wie da mit Sparrunden umgegangen wird, wie da mit Personal das läuft, wie das mit Umgang mit Krisen läuft. Keine Ahnung, kann ich nur für die hannoversche Landeskirche sagen.
Ja, da hast du recht.
Es darf überall anders sein, als wir es empfinden. Aber für mich ist das auch eine Frage nach sowas wie Bestandsschutz.
Ja.
Und auch die Frage nach Bedeutungsverlust.
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ja, und was ist so unsere Antwort auf diese Frage? Ist es noch eine Frage des Glaubens, Kirche?
Also ich bin der Überzeugung, dass es erstmal eine Frage des Glaubens in dieser strukturierten Form ist, die Landeskirche vorsieht, sozusagen die Kirche auch gibt in seiner Struktur, in die wir reinwachsen, die ja so menschengemacht ist, dass man da einfach so reinkommt. Das ist Nummer Punkt 1. Und dass man ja auch durch kirchliche Aktionen, durch Dabeisein, dadurch, dass deine Eltern sich für deine Taufe entscheiden, du zum Kindergottesdienst gehst, ja auch möglicherweise zu einem gläubigen Menschen wirst. Ich glaube, die allerwenigsten werden in ihrem Haushalt oder in ihrem Zuhause in der Kindheit so viele christliche Routinen haben, dass sie Vorbilder haben, dass sie aus ihrem christlichen Elternhaus heraus gläubige Christinnen werden.
Ja.
Also auch ein Stück, aber nicht jetzt so in Gänze, sondern ich denke, da kommt auch viel durch die Routine in der Welt, in der wir aufwachsen. So, das wäre mein erster Punkt. Also das ist so, die Relevanz von Kirche ergibt sich aus ihrem Vorhandensein. Die Relevanz von Glauben hingegen nicht unbedingt. Also weil wir sehen ja auch, dass es Gemeinschaften gibt, die neu entstehen, die mit Landeskirchen zum Beispiel nichts zu tun haben, die mit Christentum auch nicht unbedingt zusammenhängen, die sich aber trotzdem irgendwie auch auf christliche Werte berufen oder halt auch nicht. Also ich möchte bei allem, was ich sage, ne, interreligiöse Strömungen sozusagen, haben natürlich da auch ihre Daseinsberechtigung. Berechtigung oder irgend genau so einen Wert. Ne? Also ich will jetzt keine Abstufung machen. Also man sieht, dass es Kirche als Struktur nicht unbedingt braucht, um als gläubiger Mensch einen Ort zu haben.
Mhm. Da kann ich auch anknüpfen und sehe die Frage auch eher in zwei Teilen. Im Sinne von Kirche wieder als Institution, als Organisation, als ja. etwas, das strukturiert ist, als Dachverband, als großes Gebäude praktisch, wo ich als Individualperson mit meinem Glauben Platz finden kann. Ob das jetzt im Kindergottesdienst ist oder in Taufe, Hochzeiten, das, was Kirche ja an Strukturen und dann eben auch an diesen Feierlichkeiten, Festen irgendwie zu bieten hat. Und ganz ehrlich, spätestens an Weihnachten kommen ja sowieso 80% der Menschen, die sonst das ganze Jahr über nicht in der Kirche waren, in die Kirche, auch wenn sie selbst auch kein Kirchenmitglied sind.
Ja.
So, und da genau. gibt es dann ja wieder so ein Auseinanderklaffen von Individualgeschichten. Es gibt ja Leute, die sagen, also Weihnachten muss ich in die Kirche gehen, weil das gehört für mich einfach dazu, obwohl sie
Traditionsfrage.
Halt, genau, obwohl sie vielleicht gar nicht in der Kirche sind oder ich würde es mal so als passives Kirchenmitglied bezeichnen, dass sie aus, weiß ich nicht, sind ja viele Leute noch in der Kirche, die sagen, mir ist das wichtig, meine Kirchensteuern zu zahlen, um bestimmte Geschichten am Laufen zu halten, Diakonie, Notfallseelsorge, alles, was in der Arbeit mit Ausgegrenzten, Ausgeschlossenen zu tun hat, um das irgendwie noch am Laufen zu halten, weil das ist ja das, was viele gar nicht sehen, dass von der Kirchensteuer eben nicht nur unser Gehalt oder auch das Gehalt von Pfarrpersonen bezahlt wird oder nur die großen Gebäude und Orgeln, sondern auch tatsächlich sinnvolle Mittel zur Verfügung gestellt werden für Jugendarbeit, für alles andere, wo Menschen auch einfach Geld benötigen.
Ja.
Und deswegen, ja sag erstmal.
Ich glaube, genau da ist sozusagen auch mein Schluss oder mein zweiter Teil. Ich glaube, es braucht diese Struktur, die Kirche bietet, weil sie einfach schon so lange besteht, die bewährt ist und die, abgesehen von Gebäuden und komischen, was weiß ich was, Ausgaben für keine Ahnung welche Dinge, ja auch eine, also da ist schon eine Struktur vorhanden, die auch kostengünstige Möglichkeiten bietet. Mhm. Wie zum Beispiel, das kann man auch jetzt gut oder schlecht finden, dass die Kirchensteuern einfach mit über die Gehaltsabrechnung sozusagen erfasst werden und abgerechnet werden, also über den Staat, was das für ein heftiger Verwaltungsaufwand ist, der Kirche finanziell abgenommen wird, wodurch die Gelder, die durch Kirchensteuern eingenommen werden, viel effektiver genutzt werden können.
Ja.
Beispielsweise, ja. Oder auch, dass klar ist, was für Strukturen wir haben. Wenn ich sonntags im Gottesdienst, ich feiere immer donnerstags, sonntags im Gottesdienst bin und in die Diakoniekasse Kollekte gebe, dann weiß ich, das kommt in der Diakonie an. Und zwar bei den Menschen, die halt Bedarf haben, dieses Geld zu bekommen. Und es läuft eben nicht in die Sanierung von der Orgel oder in irgendeine Pfarrstelle, sondern das sind Mittel für Menschen, die von Armut betroffen sind zum Beispiel. Und das geht unmittelbar.
Ja.
Da werfe ich Geld rein, es wird zur Bank gebracht, das geht in die Diakoniekasse. Person XY klopft bei der Pastorin an die Tür und sagt, hallo, ich habe Hunger, ich brauche Geld. Ah, wir haben Geld in der Diakoniekasse, bitteschön. Ja?
Ja.
Also solche Strukturen, die ja auch einfach so bekannt sind in der Welt, dass Menschen sie nutzen können, dafür ist es, finde ich, ein richtig fettes Fund.
Aber, ja, ich schließe mein Aber jetzt gleich an. Die Frage ist, ob es diesen riesigen Institutionsapparat, den Kirche gerade sich aufgebaut hat, und vielleicht nicht nur gerade, sondern in den letzten 500 Jahren, ob es den tatsächlich bedarf. Und manchmal hat man das Gefühl, dass am Ende von Kirche, von Institutionskirche, das Verwaltungsgebäude, das ist, wo am letzten das Licht ausgeht.
Ich sag dir, nach dem jüngsten Gericht steht das Landeskirchenamt immer noch, weil irgendwas noch abgewickelt werden muss. Völlig egal. Es ist völlige Dystopie. Nichts ist mehr außer Landeskirchenamt. Schwöre, ich bin wirklich nicht fest von überzeugt.
Da wird noch ein Formular ausgefüllt.
Ja, genau. Uns fehlt noch ein Durchschlag.
Ja. Ich frage mich auch, ob es irgendwann in den Kirchenämtern so ein, kennst du diese so grafische Entwicklung? Und dann ist Anzahl der Verwaltungsmitarbeitenden und Anzahl der hauptberuflich Tätigen im Dienst, sage ich jetzt mal, für Verkündigung und praktisch.
Wenn das so kippt.
Genau, wenn es mehr Verwaltungsmitarbeitende gibt als Pfarrpersonen, Diakonen.
Würde ich jetzt einfach mal droppen, die gibt es schon.
Gibt es schon?
Also kannst du mir nicht erzählen.
Wow.
Selbst bei uns im Kirchenkreis. Mhm. Nagelt mich nicht drauf fest. Wahrscheinlich werden alle sagen, was laberst du für einen Kack. Aber wir haben 26 Kirchengemeinden. Jede Kirchengemeinde hat maximal eine Pfarrperson. Das heißt, es sind 26 Pfarrpersonen. Plus, weiß ich nicht, 7 Diakoninnen. Bei uns im Kirchenamt arbeiten bestimmt 60 Leute.
Oh wow, ich glaube, das ist...
Also...
Vielleicht, das könnten wir noch mal rausfinden, wie das so ist. Ich würde es jetzt bei uns noch anders einschätzen.
Ich glaube, das schätzt du falsch ein, Jule.
Wow. Ja. Das wäre schon traurig. Ja, und da muss man vielleicht, das ist natürlich auch die Frage mit den Pfarrbüros, wie die besetzt sind. Die machen ja auch nur Verwaltung und keine genau. Verkündigung oder Dienst am
Genau, die kommen dann auch nächsten. Dazu. Ja. Also von daher, also ich denke, dass, aber ich glaube, es wird immer ungleicher werden, weil immer mehr Verwaltung ist und weil immer mehr weggeht von der tatsächlichen Arbeit. Vor Ort, also nicht, dass die Verwaltung nicht tatsächliche Arbeit sei, aber wenn ich auf Kirche gucke, wenn ich auf Urkirche gucke, als ja auch es sozusagen eine in einem Land vor unserer Zeit, in dem es so war, dass es halt in der Kirchengemeinde, die meinetwegen auch viel größer war, die eine ganze Stadt ist, dann ein Priester, ein Pfarrer, ein irgendwas gibt. Ja. Und es gibt Diakonissenstifte zum Beispiel, also es gibt DiakonInnen, und da leben halt 30, 40, 50 Personen, die sich um die diakonische Arbeit kümmern. Jetzt guck dir mal das heute an, wie es ist. Du hast eine Kirchengemeinde, da ist eine Pfarrperson und da ist, wenn du Glück hast, noch vielleicht eine halbe oder wenn du ganz viel Glück hast, eine ganze Diakonin. Also auch das hat sich schon ja gewandelt, dieses praktische diakonische Arbeiten, der Dienst am Menschen, die Fürsorge für Arme, Bedürftige, für Kinder, Familien, für auch meinetwegen für Bildung und Kultur, Kirchenmusik, dies, das, Ananas, das ist ja jetzt schon in einem, was heißt jetzt schon, das ist ja schon in einem völlig anderen Verhältnis, als es ursprünglich war.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass bei der Gründung der ersten Gemeinde damals, zu biblischen Zeiten, dass es da schon eine Pfarramtssekretärin, Sekretär gab.
Nee, genau, das wurde halt mitgemacht.
Ja.
Und das ist so, das Ding ist ja, die Verwaltung wird immer mehr, das ist so. Und ich glaube, oder ich merke, was uns verloren geht, ist dieser diakonische Gedanke.
Mhm. Dieser Dienst,
sowohl in,
Dienst am Menschen, Dienst
genau.
an der nächsten Person, ja.
Ja, also ich glaube, es geht super viel und da nehme ich mich auch nicht in allen Teilen unbedingt aus. Es geht super viel auch um Selbsterhalt und es geht eben super viel um Bestand und um Routine.
Mhm.
Aber wenn man sich mal vorstellt, also hier habe ich jetzt am Wochenende mit einem Kollegen auch drüber gesprochen, der sagte dann, ja, wenn man jetzt mal durchrechnet, was so ein Gottesdienst pro Person kostet, es gibt Kirchengemeinden, da gehen sonntags super viele Leute hin, aber es gibt auch immer mehr Gottesdienste, wo dann sonntags irgendwie 8 bis 10 People rumsitzen. Und dann mal durchrechnet, von vorne bis hinten, Fahrperson, Küster, Gebäude, weiß ich nicht, Liedblatt drucken, keine Ahnung, dies, das, Ananas, was so ein Gottesdienst pro Person kostet, dann schlackert man mit den Ohren. Wofür dann Geld da ist und wofür auf anderer Seite
da würde,
auch in Kirche plötzlich kein Geld da ist.
Da würde Peter Zwegert aber beim Gottesdienst den ganz großen roten Stift ansetzen.
So. Das soll nicht heißen, dass der Nutzen von einem Gottesdienst mit 8 Leuten, dem Preis gegenübergesetzt werden kann. Aber ich glaube, dass uns das finanziell vor so eine Herausforderung stellt, dass man eigentlich überlegen müsste, was für andere Formen finden wir, um zu entlasten, also Einzelangebote zu entlasten, um die große Masse, sage ich jetzt mal, mehr bedienen zu können, damit wir so pro Kopf uns das leisten können, das zu tun. Denn auch wenn immer das Geld weniger wird, das Geld ist da. Es ist immer nur woanders.
Ja, das ist auch so ein Argument, was ja Kirche als Institution immer noch erhält. Und das ist am Ende mal wieder das Geld, klar. Am Ende geht es um das Geld. Wer hat welches Geld, wer bekommt welches Geld. Und das macht mich dann auch immer so ein bisschen so. Also klar, ich kann, wenn ich eine Konfi-Freizeit mache, kann ich die Mitarbeitenden in der Jugendherberge auch nicht mit Applaus und einer Tafel Schokolade bezahlen, sondern habe am Ende eine Rechnung über 18.000 Euro. Mhm. Das muss ich ja auch bezahlen und muss dann auch gucken, woher kriege ich denn jetzt diese 18.000 Euro?
Ja.
Und das kann ich nicht auf jeden einzelnen Konfi umlegen,
ja,
sondern rechne damit, dass Kirche als Institution in Form von Kirchenkreis, in Form von Stiftungen mir Geld zur Verfügung stellt. Und das geht eben nur, weil sie Kirche sind, als Institution, genau, oder als Stiftung.
Weil sie Geld bekommen von anderen, ja, denen es wichtig ist. Und ich glaube, das ist so auch das, ne, wenn wir in Zukunft sehen und gucken, es werden immer weniger Zahlen. Also jetzt abgesehen davon, dass ich überzeugt bin von der christlichen Sache, ne, das möchte ich nochmal hier anbringen. Also nicht, dass jemand sagt, dann verpiss dich doch einfach, wenn es dir nicht gefällt. Ich bin absolut überzeugt von meinem Glauben. Und wenn ich dann sehe, oh, wir haben so Nachwuchsprobleme, die jungen Leute bleiben nicht in der Kirche, aber auf der anderen Seite Kirche nicht bereit ist, zum Beispiel in Arbeit mit Familien, Kindern und Jugend Geld reinzugeben, dann muss ich es mit einem Satz sagen, den ich am Wochenende von dem lieben Kollegen Quinton Caesar gelernt habe. Give shit, get shit. Wenn du nicht bereit bist, was zu investieren, dann wird auch nur Scheiße dabei rauskommen. Mhm. Wenn ich also schon Jugendarbeit, Arbeit mit Familien, Arbeit mit Kindern, diakonische Arbeit absäge, kann ich nicht dafür sorgen, dass Menschen sich mit Kirche verbunden fühlen, dass Menschen Glauben lernen und Teil dieser Institution sein wollen. Und das ist ein hausgemachtes Problem.
Ja. Ne? Gerne nochmal unsere hochdiskutierte Orgelfolge nachhören, wo wir uns darüber auch so ein bisschen echauffieren, dass ja ständig und überall Orgeln saniert, erhalten, repariert werden, was ja
auch Kultur, alles seinen Wert ist, hat, genau. Wir können mal Prioritäten setzen.
Ja.
Aber und, oder wenn ich dann so merke, also wir hatten das ja auch, also explizites Beispiel aus der, anonymisiert aus meiner Arbeitsrealität. Ich mache eine Freizeit in den Osterferien, die aus sozialdiakonischen Gründen einen Freizeitpreis von 0 bis 280 Euro hat. Das heißt, wer kein Geld hat, hat das Recht, sein Kind für, oder sagen wir, einem Euro und 82 Euro zu zahlen. Also auch nur für einen Euro zu zahlen. Ich brauche halt eine Buchung, damit ich weiß, die Person hat sich Gedanken über ihre Möglichkeiten gemacht. Das, was wir an weiteren Kosten haben, die wir brauchen, um das zu decken, hole ich mir woher auch immer. Wir haben hier verschiedene, wir haben Familiennot, krieg Kirchenkreismittel, es gibt immer mal wieder Sondermittel und auch zum Beispiel Diakoniemittel. Ein Kind meldet sich an, die Familie zahlt, glaube ich, 60 Euro, Deckungspreis waren, glaube ich, 220 Euro. Und ich sehe, das Kind kommt aus dem Stadtteil XY, gehört also zu der und der Kirchengemeinde, die Familie ist aber kein Kirchenmitglied. Ich rufe in der Gemeinde an und sage, hier, wir brauchen Diakoniemittel. Dann wird mir gesagt, wieso? Die sind ja gar kein Kirchenmitglied, die bekommen keine Diakoniemittel. Und ich denke mir nur so, ich fühle mich verarscht. Da hat wohl jemand das Prinzip von Diakoniemitteln nicht verstanden. Und das wurde ernsthaft so gemacht. Ich habe eine andere Gemeinde gefragt, für die war das gar kein Problem, weil Diakoniemittel ja eigentlich nicht am Wohnort hängen. Mhm. Ich habe aus Einfachheitsgründen halt diese Gemeinde angefragt, weil die Person da wohnt.
habe eine andere Gemeinde gefunden, die das halt dann gezahlt hat, weil das sind einfach so funktionierende Diakoniemittel, die Menschen haben kein Geld. Und wenn die an meiner Tür klingelt, frage ich eigentlich auch nicht erst nach dem Kontoauszug, ob sie wirklich kein Geld haben.
Ja, und vor allem aber auch nicht nach einer Kirchenmitgliedschaft.
Nee, genau. Und das sind aber auch die Realitäten, die wir haben. Dass Menschen, die in der Kirche sind, die Teil der Kirche sind, ein völliges Missverständnis haben von dem, was diakonisch, sozialdiakonisch und christliche Arbeit ist. Bei denen geht es darum, mein Geld für meine Leute, für meine Kirche, also für meine Kirche im Sinne von für meinen Kirchturm hier vor Ort, für meine Stelle, alles, was andere kriegen, wird mir weggenommen. Und das ist so ein absolut Missverständnis von Christentum,
dass ich denke, wenn es so ist,
dann schafft die Scheiße ab.
Dann können wir anfangen, auch an der Kirchentür beim Sonntagsgottesdienst die Taufbescheinigung zu kontrollieren.
Genau.
So, hier, also gehörst du zu unserem Laden? Nein, kein Ausweis dabei. Dann, sorry, ist das Gotteswort heute nicht für dich.
Nee, anders. Dann bitte 50 Euro. Oder halt durchkalkulieren, was pro Person der Gottesdienst kostet im Jahresdurchschnitt. Und dann sagen, dann kriege ich jetzt von dir 372,54 Euro. Und dann komm gerne rein.
Oh Mann, ich will gar nicht drüber lachen, weil das ist ja Realität. Und ich finde das so furchtbar. Aber ich check's halt auch nicht, weil das ist auch wieder so ein Ding von Anpassung und Relevanz. Also wie relevant ist Kirche eigentlich noch? Früher war es ja auch so, dass Menschen sich ja eher, weil Kirche ja so relevant war, so eine Bedeutung im Leben der Menschen hatte. Also Menschen haben ihr Leben auf Kirche ausgerichtet. Da war klar, sonntags gehen alle zum Gottesdienst. Da war nicht die Frage, was macht man denn sonst? So, und da haben sich Menschen der Kirche angepasst. Menschen haben ihr Leben darauf ausgerichtet, Kirche zu sein, Teil der Kirche zu sein. Und jetzt dreht sich das so ein bisschen. Und Kirche versucht, sich den Menschen anzupassen. Und es gelingt nicht an allen Stellen.
Ja.
So, ja. Und es kriegt dadurch eine unfassbare Schieflage, weil Kirche als Institution, und damit meine ich jetzt nicht einzelne Personen, die sich wirklich bemühen, relevant zu bleiben, zu sagen, hier, das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium und vielleicht ist es auch eine coole Message für dich, die dein Leben bereichern kann. Da gibt es echt viele Menschen, die das sehr gut können, aber es hakt halt auch an vielen Stellen, es irgendwie zielgruppengerecht an die Leute zu bringen.
Ja, und ich glaube, also unser System an sich ist völlig erkrankt. Mhm. Oder erkrankt ist auch wieder so, das ist völlig kaputt. Mhm. Und also durch das, was wir eben gesagt haben, trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass Kirche so relevant wie nie ist. Warum? Wenn wir uns auf den Hauptcharakter unseres Glaubens beziehen, und zwar auf christliche Nächstenliebe und Gleichheit aller Menschen, und Menschen haben, die auch hauptamtlich, nebenamtlich, ehrenamtlich, also dieser fette Apparat an ehrenamtlichen Menschen, I love it, dafür einsetzen, dass eben Nächstenliebe passiert, dass Menschen gleich behandelt werden, dann ist das unsere Zukunft. Jetzt leben wir in einer Kirche, die intersektional im freien Raum alle Diskriminierungsformen bedient. Im Sinne von, es werden alle Formen von Menschen diskriminiert. Arme, homosexuelle, Transmenschen, sagen wir queere Personen überhaupt. Rassismus, großes Thema. Macht, Hierarchie, Struktur, großes Thema. Betroffene sexualisierter Gewalt werden herabgewürdigt und erleben in dem Prozess der Aufarbeitung weitere Übergriffe, häufig auf so psychischer Art. Müssen wir jetzt nicht tiefer reingehen, wäre wieder ein ganz anderes Thema. Ja, wir befinden uns in einer Kirche, in der das alles erlebt wird. Aber eigentlich ist unser Grundglaube ein anderer. Und aus dem Grund denke ich, dass Kirche so relevant ist wie nie, weil sie eben eigentlich diese Struktur schon hat, die Finanzfluss ermöglicht, was ein großes Ding einfach ist, Geld, ob man das nun will oder nicht, die aber in ihrer Einstellung Menschen und Leben gegenüber und aktueller Entwicklung gegenüber massiv arbeiten muss. Und das geht nur, wenn Leute dabei sind, die Bock haben, sich einerseits auf Nächstenliebe und Gleichheit aller Menschen zu besinnen und andererseits in der aktuellen Welt zu leben und versuchen, diskriminierungsfreiere Räume zu schaffen.
Ja.
Und die Möglichkeit haben wir durch unsere hauptamtliche Struktur zum Beispiel, weil das ist immer, finde ich, relativ wichtig, um auch Sachen beizubehalten, dass klar ist, es gibt da eine Stelle, die ist einfach per se da und dafür zuständig. Neben allen Ehrenamtlichen und anderen, die betreut werden müssen, die auch ganz viel tolle Arbeit mit reingeben. Wir haben die Struktur schon und wir brauchen die richtigen Leute an den Stellen, die sich für die Zukunft unserer Kirche, die sich für die Zukunft der Gesellschaft, die sich für Friedensarbeit, die sich für Antidiskriminierungsarbeit einsetzen. Mhm. Und das bedeutet auch, Personalstellen streichen, Angebote streichen, Kirchen abreißen, Gemeindehäuser abreißen, Verwaltung verschlanken.
Ja.
Da kommt Peter Zwegert ins Spiel. Ich glaube, das war unsere zweite oder dritte Folge, die wir in diesem Podcast hatten.
Eine der ersten. Ja, und dann ist es plötzlich keine Frage mehr der Routine und des Bestandes.
Ja.
Sondern eine Frage des Glaubens, weil Menschen wieder ein Zuhause für ihren Glauben finden.
Genau.
Und das
eine Frage von Relevanz, von echter Relevanz. Ja. Und nicht Relevanz aufgrund von Vorhandensein.
Ja. Weil es um die Menschen geht und nicht um die Institution.
Amen.
So, jetzt haben wir hier schon roundabout eine halbe Stunde geschnattert. Und ich denke, wir haben die Frage somit geschlossen. Oder möchtest du noch was anfügen?
Ja, nee.
Gut. Dann schlage ich vor, steppen wir weiter in unsere nächste Rubrik. Die heißt nicht, wer ist es? Vielleicht kommt diese Kategorie irgendwann nochmal in kleinen Formen zurück oder überraschend.
Wir wurden schon darauf angesprochen, dass sie leider weg ist. Da können wir euch empfehlen, die Personen, die das gerne hören wollen, gebt uns ruhig auch mal Namen rein. Wir gucken dann, dass nur eine von uns den liest.
Ich wollte gerade sagen,
und
dann am besten
für euch erratbar machen.
Dann am besten unseren einzelnen Accounts schreiben.
Genau.
Die findet ihr bestimmt auch sehr schnell.
Ja.
Dann können wir das auch mal wieder mit reinspielen.
Richtig.
Jetzt aber zu unserer Rubrik, die immer noch keine musikalische Untermalung hat und kein Trenner. Wir ordnen für euch ein, ranken für euch in unserer Rubrik mit dem Titel Jesus, Maria und Josef.
Genau, ich habe heute was mitgebracht. Und zwar habe ich für dich Getränke mitgebracht.
Oh.
Und ich würde es noch weiter eindämmen. Aus gegebenem Anlass habe ich für dich Saftgetränke mitgebracht. Es ist ja wahrscheinlich nicht bekannt. Ich trinke ja gar keinen Alkohol, nicht nur derzeit. Ich trinke grundsätzlich schon seit Jahren gar keinen Alkohol. Ich bin ja eher so, ich habe eine drogenakzeptierende Grundhaltung, aber ich selber brauche keinen Konsum von Drogen, ob sie nun legal oder illegal sind, eigentlich egal. Deswegen habe ich dir Saftgetränke mitgebracht.
Toll, ich bin gespannt.
Und frage dich, Kiba, O-Saft, Apfelschorle.
Das finde ich richtig schwierig, denn es sind alles drei Getränke, die ich in drei unterschiedlichen Situationen anwenden würde.
Siehste, war auch mein erster Gedanke. Ja,
weil so eine Apfelschorle würde ich nie zum Frühstück trinken, einen O-Saft aber auf jeden Fall. Ich würde mir auch niemals eine Apfelschorle in einem Restaurant oder Bar bestellen. Ein Kiba allerdings in Bar. Schon.
Alle Tequila Sunrise und Jule sagt, ich hätte gerne eine Apfelschorle.
Ja, aber da würde ich einen Kiba bestellen, weißt du, so ein Aktionsgetränk.
Voll, wie so ein Mocktail halt, ne? Ja. Oh, Kiba, bestes Leben, ey.
Ich finde Kiba aber halt auch, wenn ich so vom Rasenmähen reinkomme und was erfrischend Kaltes brauche, dann ja, haue ich mir natürlich so eine geile, kalte Apfelsaftschorle rein. Keinen Kiba. So, ja, ich muss ja trotzdem aber irgendwie ein Ranking finden.
Allumfassend denken.
So, und deswegen kommt für mich auf, ich gehe mal wieder von hinten, Josef, unser Platz 3 ist für mich der O-Saft, ist mir zu basic.
Mhm.
Also, ist aber auch, viele trinken das ja so zum Frühstück oder so ein Multisaft. Ja. Es ist eine versteckte Zuckerfalle. Wissen die wenigsten.
So wie alle Fruchtsäfte.
Ja. So, also wer zu viel Saft trinkt, trinkt.
Und so wie Alkohol auch übrigens.
Ja, es ist sehr viel Zucker. deswegen O-Saft ist mein Josef. Kebab ist für mich Maria. Weil ist mal was Besonderes, aber nicht alltagstauglich. Und die Apfelsaftschorle ist für mich der Allrounder, das ist mein Jesus auf die Eins.
Ach krass, ja. Okay.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir ist es einfach wirklich anders.
Sag mal.
Also mein Josef eindeutig Apfelschorle. Ich finde, das ist so das...
zu basic.
Das ist so das piefige Getränk, das trinken Dreijährige und Omas. Also ich wüsste... Also, nee. Ich trinke wohl auch mal eine Apfelschorle, aber das ist echt auch eher aus Versehen. Auf die zwei kommt tatsächlich bei mir, also auf Maria, kommt der O-Saft. Ich liebe das, zum Frühstück O-Saft zu trinken. Das mache ich natürlich auch nur selten. Das ist für mich auch so ein special Ding, wenn ich irgendwo frühstücken bin oder mal dreimal im Jahr zu Hause. Aber das ist für mich so ein Highlight für meine Geschmacksknospen. Und für mich ist Kiba der absolute Jesus. Jetzt gerade stehe ich ja hier an meinem Schreibtisch und natürlich habe ich Kiba getrunken. Ich liebe das einfach, diese Säure von dem Kirschsaft und dann aber diese Fülle von dem Bananensaft. Also der hat ja so eine Schwere, ne?
Über die Optik müssen wir ja auch gar nicht sprechen. Das ist
ja Optik ganz abgesehen davon. Aber so diese, ich finde so Bananensaft, der ist so schwer im Mund.
Mhm. Deswegen verstehe ich auch absolut nicht Menschen, die Bananenweizen trinken, weil das ist für mich, also Weizenbier an sich ist ja schon sehr schwer und massiv und füllend.
Ja.
Und diese Fülle dann auch noch mit einem schweren Bananensaft.
Ja, habe ich noch nie gemacht, kann ich also gar nichts zu sagen. Aber also ich meine so diese Schwere auch, dass es so den ganzen Mund ausfüllt, das ist für mich irgendwie Bananensaft. Mhm. Und dann diese Säure von der Kirsche, ach, I love it, das ist echt mein Jesus einfach.
Würdest du auch Bananensaft alleine trinken?
Ja, das mache ich auch. Ich trinke auch Kirschsaft alleine. Meistens eher Kirschsaft alleine, weil man hat ja immer zu viel Kirschsaft, wenn man Kiba trinkt.
Ich finde,
weil du brauchst ja gefühlt drei Flaschen Bananensaft für eine Flasche Kirsche.
Ja, Bananensaft alleine trinke ich nicht. Da brauche ich schon so diesen kirschigen Gegenspieler. Ja. Aber Kirschsaft auch wieder als Schorle finde ich auch ganz nice. Mhm.
Gut.
Oh, vielen Dank
dafür.
Was für ein schöner Ausflug in die Welt der Saftgetränke.
Ja, und jetzt kommt unsere andere Lieblingskategorie.
Empfehlung der Woche.
Jule, hast du eine Empfehlung?
Ich habe eine Empfehlung für dich, auch wenn es jetzt vielleicht schon fast zu spät ist, aber dafür ist es eigentlich nie zu spät.
Kauf mal Weihnachtsgeschenke.
Achso. Genau, also es ist vielleicht auch schon ein kleiner Hinweis, so wenn du ein Weihnachtsgeschenk kaufen möchtest. In der letzten Woche ist das Buch rausgekommen, Jesus, der Hund muss raus, von Jonas Göbel, das ist ein Pastor aus dem Norden. Und nach seinen anderen zwei Bänden, also er hat praktisch so eine Buchreihe ist das schon, und da zieht Jesus in die WG ein. Und mittlerweile ist auch schon Martin Luther eingezogen und jetzt ist zu dieser WG, in der Jonas und Trixi wohnt jetzt Jesus und Martin Luther, und jetzt zieht noch ein Hund ein. Und das ist praktisch der dritte Band, in dem es auch darum geht, dass Jesus ist na klar auch Saunameister. Das macht er so im Alltag. Und es ist halt sehr unterhaltsam. Man muss sehr viel lachen, wenn man das Buch liest. Das lässt sich wirklich so easy peasy, leichte, seichte Unterhaltung. Aber halt auch mit diesem Kniff von christlichem Glauben, der da transportiert wird. Jesus schreibt nämlich nebenbei in diesem Buch auch an seinem neuen Evangelium und findet neue Ich-Bin-Worte. Und ich habe sehr genossen, dieses Buch zu lesen, habe mich sehr unterhalten gefühlt, und ja, das ist meine Empfehlung diese Woche. Jesus, der Hund muss raus.
Sag noch, Jesus, der Hund muss raus, von Jonas Göbel.
Genau.
Sehr schön. Meine Empfehlung der Woche, vielleicht auch in Anlehnung an unsere derzeitige Folge, lies mal den Gemeindebrief, der zu deiner Gemeinde gehört. Vielleicht kriegst du ihn nach Hause, weil du Kirchenmitglied bist. Oder wenn du es nicht bist, guck mal auf die Homepage von deiner Kirchengemeinde, die dir einfällt, die vielleicht in der Nähe ist von dir, und guck mal in den Gemeindebrief. was du da so drin findest und ob da Sachen, Aktionen drin sind, Veranstaltungen, die für dich mal interessant sein könnten. Und geh da mal hin und guck dir das mal an. Auch, also wenn du schon lange nicht mehr da warst, mach mal was Neues, geh mal ja in deine Kirchengemeinde oder wenn du sagst, ich kenne hier schon alles bei mir in der Gemeinde, guck mal bei der Nachbargemeinde in den Gemeindebrief und finde mal die Dinge heraus, die dir gefallen. An dem, was aktuell in deiner Gemeinde stattfindet. Der nächste Schritt wäre dann zu überlegen, was fehlt mir eigentlich und wie kann ich dafür sorgen, dass es das gibt.
So.
Aber erstmal Schritt 1.
Erstmal Schritt 1, das ist gut.
Ja, in diesem Sinne, das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen, bei NGL, not gonna lie, über Instagram als Direct Message oder wie auch immer. Ich bin Elske. Und da drüben sitzt die liebe
Jule.
Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann oder hören uns.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Tschüssi, ciao, Kakao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.